Ja, guten Morgen allerseits. Wir möchten heute Morgen ein paar Gedanken anstellen im Rahmen vom Buch Hiob. Dazu möchte ich aber ganz zu Beginn starten mit der Bibel. Wir lesen dort im ersten Buch Mose, der allererste Satz: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dazu möchte ich wieder darauf hinweisen, den Gott, den wir in der Bibel kennengelernt haben, den Gott, den wir in unserem Leben persönlich, also ich persönlich kennengelernt habe, dieser Gott hat durch sein Wort alles erschaffen. Könnt ihr euch jemand vorstellen, der höher, größer, mächtiger ist? Ja, das geht nicht. Weil der Mächtigste, Größte ist Gott. Deshalb nennen wir ihn ja auch allmächtig oder mit dem Fremdwort omni, eben allpotent, omnipotent. In Jeremia selbst sagt er, Kapitel 32, ich bin der Herr, Yahweh, der Gott über alle Menschen, nichts ist für mich unmöglich. Nichts ist unmöglich. Und als Gott alles erschaffen hatte, dort im ersten Kapitel, im ersten Buch Mose, hat er alles angesehen und gesagt, es ist alles sehr gut. Das ist die Ausgangslage. Wenn wir aber heute die Zeitung aufschlagen, oder wir müssen nicht mal die Zeitung aufschlagen, wir müssen nur an unser eigenes Leben zurückdenken, vielleicht stecken wir auch mitten in etwas drin, oder eben Corona, dann sehen wir die Realität des Bösen. Wir können das nicht leugnen. Das ist da. Ich möchte dabei auf wie drei Aspekte hinweisen. Weil das Böse, das uns widerfahrt oder das verübt wird, hat grundsätzlich wie drei, ich sage jetzt dem mal, Quellen. Wir haben, das sehen wir hier links oben, die Natur oder Naturgewalten oder Naturkatastrophen oder wie wir das nennen. Erdbeben, Überschwemmungen, Heuschreckenplagen, Taifune und so weiter. Das ist so eine Quelle, bei der wir das Böse erleben. Die zweite Quelle liegt eigentlich direkt bei uns, in unserem Körper, in Krankheiten, die wir erleben, aber auch im Alterungsprozess, den wir erleben und schlussendlich mit dem Ausblick, dass wir irgendwann dieses Leben ablegen müssen. Also der Tod. Das ist ein zweiter Aspekt. Man könnte sagen, es ist ein Subaspekt oder vom ersten, von der Natur, in der wir leben. Aber dann gibt es noch etwas Drittes. Und das ist das, was uns wahrscheinlich am meisten Mühe macht. Oder wenn irgendeine Naturkatastrophe ist, eine Überschwemmung und so weiter, dann finden sich die Menschen zusammen und sagen, hey, wir halten zusammen, wir meistern das, auch jetzt die Corona-Krise, wir wollen miteinander diesem Bösen begegnen und das Leid, das das eben verursacht, möglichst vermindern und meistern. Aber wenn die Quelle wir Menschen sind, dann ist es irgendwie schwieriger. Wenn wir lesen von Mord, wenn wir lesen von Kindsmissbrauch, wenn wir über diese üblen Machenschaften in dem ganzen Drogengeschäft lesen oder das Business mit Sex und so weiter, alles was heute um uns ist, bei der eben die Menschen oder die Gier der Menschen nach mehr Geld, Macht und so weiter die Quelle ist, dann empfinde ich das schon viel schwieriger. Wie können wir das so einordnen? die Auswirkung, und das ist jetzt, wir sehen auf der einen Seite also die Quellen des Bösen, und die hat eine Auswirkung in uns, in den Menschen, und das ist eben das Leid. Aber nicht nur die Menschen, sondern auch die Umwelt leidet. Denken an diese ganze Ökologie-Debatten. Die Tiere leiden ebenfalls. Sie sind vom Aussterben bedroht oder schon x Tierarten sind ausgestorben. Also das Böse, das wir hier haben, drei Quellen identifiziert, produzieren auf der anderen Seite das Leid oder Leiden, Schmerz. Sei das körperlich, sei das seelisch, Zerstörung, Not und Elend. Dabei ist es aber so, wenn ich mich selber auch betrachte, sind wir nicht auch manchmal selbst Täter, die eben fähig sind, und nicht nur fähig sind, sondern das Böse verüben und nicht nur Opfer. Wir sind manchmal eben beides. Ich möchte nochmals weitergehen, indem wir uns nochmals konzentrieren auf die Eigenschaften Gottes. Ich habe das Ganze gestartet und gesagt, Gott ist allmächtig. Nichts ist unmöglich für ihn. Die zweite Eigenschaft, sehr wichtige, die wir immer wieder betrachten und auch hervorheben, ist seine Güte. Es heißt hier im Psalm 116, der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Wenn wir uns jemand vorstellen, der am besten ist oder der am meisten lieben kann, über alles, wen stellen wir uns vor? Wenn wir uns jemand vorstellen und sagen, das ist wirklich die Barmherzigkeit in Person, dann werden wir bei Gott enden. Nur Gott ist derjenige, der die Liebe selbst ist, der die Barmherzigkeit verkörpert, der die Güte verkörpert. Wir reden deshalb eben auch von der Eigenschaft der Allgütigkeit. Gott ist allgütig. Und Johannes sagt, Gott ist Liebe. Und da sind wir jetzt genau im Dilemma. Immer wieder in Begegnungen mit Menschen kommt die Frage, tja, wenn dein Gott denn allmächtig ist und allgütig ist, wieso verhindert er dann nicht das Böse? Er könnte ja das verhindern. Er hätte ja bei diesem Kind, das überfahren worden ist, das Auto stoppen oder auf eine andere Seite bringen können. Und das Leid, das das verursacht hat bei den Eltern, ich kann mich einfach erinnern auch an ein Paar, da ist das Kind mit 4 Jahren überfahren worden und gestorben. Hätte doch das Leid verhindern können. Wie können wir Gott angesichts eben von diesem Vorwurf, dass er eben das Böse nicht zurückhält, oder verunmöglicht, wie können wir nun Gott irgendwie rechtfertigen? Das ist mit dem Fachwort der Theodizee-Frage. Das kommt vom Griechischen, oder? Theos, Gott, und Dikaios, Gerechtigkeit. Also wie können wir irgendwie klarkommen mit diesen Eigenschaften, die wir vorhin gesehen haben von Gott, und gleichzeitig aber die Situation, in der wir hier stehen, dass eben das Böse real ist, existent ist. Ich möchte dazu ins Buch Hiob führen. Nun Hiob, weil diese Frage ist ja nicht neu. Diese Frage wird schon seit Jahrhunderten oder eben sogar Jahrtausenden gewälzt und bewegt Menschen, die sich Überlegungen anstellen. Und wenn wir nun Hiob betrachten, ja, man hat in dieser Hiob so gelebt, also eine Rundfrage, ja, zur Zeit Abrahams, um es kurz zu machen, also circa vor 4000 Jahren. Also die Frage ist schon 4000 Jahre alt, mindestens. Nun, dieser Hiob wird uns beschrieben als untadelig, rechtschaffen, ein Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Er hatte 7 Söhne, 3 Töchtern, eine große Familie, schöne Familie. Er besaß sehr viel, war sehr reich und er konnte mit diesem Reichtum auch gut umgehen. Er war auch gütig, mitleidig, barmherzig. Also wirklich, man kann sagen, ein wunderbarer Mensch. Ein Mensch, wie wir uns vorstellen können, wie er wirklich sein sollte. Und übrigens ist das auch das Zeugnis von Gott selber. Das ist nicht etwa so, dass er sich nur so sieht, sondern Gott selber bei diesem ganz gespässigen, komischen Gespräch da mit Gott, mit dem Teufel, sagt er ihm, schau doch mal, dieser Hiob, und bringt genau diese Aspekte. Also wirklich ein guter Mensch. Nun, was passiert? Ein 7-faches Unheil kommt über ihn. Zuerst 4 Schläge, einer nach dem anderen. Die Natur, Blitze nehmen Knechte und Vieh weg. Dann aber Menschen, die eben hier jetzt wieder Agenten des Bösen sind, Knechte, Rinder und Esel und Kamele. Und dann wieder die Natur, ein Sturm, alle 10 Kinder. Also alles, was er hatte, wirklich, deshalb reden wir heute noch von Hiobs Botschaften. Ne? Kennt ihr? Ja. Da kommen diese Botschafter, oder einer nach dem anderen, diese Hiobs Botschaften. Alles verloren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. So hat er reagiert. Dann das nächste Gespräch und jetzt, also im Himmel, und jetzt wird er krank. Eine Krankheit, die schwer zu beschreiben und vor allem auch heute zu übertragen ist. Was war das? Aber das war schrecklich. Der konnte nicht mehr richtig schlafen, es tat alles weh, er hat überall Geschwüre, es biss ihn überall, ihm tat alles weh. Also es war schrecklich. Dann kommen, also das war der nächste Schlag. Aber auch da versündigte er sich nicht mit den Lippen, heißt es. Dann kommt der nächste Schlag. Man muss immer daran denken, die Frau ist ja auch noch da. Die Frau hat das ja alles auch miterlebt. Von Hiob, von der ist nie die Rede, oder? Aber die hat das alles auch miterlebt, waren auch ihre Kinder. Aber die Frau, die hat es irgendwie innerlich aufgegeben. Und hat ihm gesagt, weißt du was? Fluche und stirb. Also quasi, sprich dich von diesem Gott los, der dich in ein solches Elend bringt und stirbt. Also das heißt, von der Person, von der ich noch erwarten würde, dass sie mir beisteht bei der Not, ich muss sagen, das ist etwas Schönes, oder? Wenn man wirklich in Troubles ist, oder? Und dann hat man eine Person, die Frau, die da ist und sagt, hey, komm, das stehen wir durch. Ich bin noch da. Vertrauen wir doch auf Gott. Und genau das hat er auch verloren. Diesen Beistand, diese Hilfe, diesen Trost von der Frau. Also auch nichts. Und dann sind noch diese 3 Freunde. Ja, die sind, haben sich jetzt aufgemacht, haben gehört von dem Elend und haben sich aufgemacht, gesagt, hey, den müssen wir trösten. Oder? Wir gehen hin, haben der guten Absicht, ihn zu trösten. Dann kommen sie und sehen, was da passiert ist. Die sind total perplex. Die sagen, das gibt's doch nicht. Ein so guter Mann und so ein Elend. Was ist da schiefgelaufen? Und dann hocken sie mal 7 Tage da und sagen nichts. Aber Hiob merkte immer mehr, diese 3, ich glaube, die haben das Trösten vergessen. Diese 3 denken irgendetwas, und zwar, das Problem liegt wahrscheinlich bei mir. Also er hatte auch keinen Trost mehr, er hatte kein Verständnis mehr und vor allem, meine, Hiob war eine angesehene Person, er war ein Fürst in der damaligen Zeit. Er hatte mindestens 1.000 bis 2.000 Bedienstete um sich. Der war wie Abraham, war ein Fürst in der damaligen Welt, angesehen. Das könnt ihr alles nachlesen dort, wenn er so zurückblickt auf seine guten Tage, oder? Kapitel, glaube ich, 37. Und dann alles verloren, auch die Ehre verloren. Oder die anderen, die spucken ihm ins Gesicht, anstatt dass sie ihn ehren. Ja, jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben das auf der einen Seite den Menschen Hiob, ich meine, da können wir uns wahrscheinlich nicht ganz messen. So gut sind wir jetzt auch wieder nicht, oder? Also, dass Gott von uns dann das sagen kann, oder was er von Hiob sagt. Lassen wir das mal offen. Sagen wir mal, das ist so wirklich das Spektrum vom wirklich besten Menschen, den wir uns vorstellen können. Und jetzt auf der anderen Seite, dieser Hiob in seinem Elend, das ist das Spektrum, sage ich mal, von Leiden, vom extremen Leiden. Ich glaube, niemand von uns kann sagen, bei mir war es noch schlimmer als beim Hiob. Also so wie der Hiob, und das in so kurzer Zeit, ich glaube, da kann sich jeder irgendwo in einem Teil wiederfinden und sagen, okay, diesen Teil habe ich auch vom Hiob, aber alles, was der Hiob verloren hat und was er leiden musste, so weit geht es jetzt auch wieder nicht, oder? Also wir sehen, das ist richtig extrem, wie das jetzt uns hier dargestellt wird. Es ist ein bisschen schade, dass hier die Animation nicht funktioniert. Jetzt müsst ihr mal euch auf den oberen Teil konzentrieren. Nun, die Frage ist, was gibt es denn jetzt für Antworten im Buch Hiob? Nun, der Hiob, aus dem irgendwann nach diesen 7 Tagen, oder, hält es nicht mehr aus. Da platzt so richtig aus ihm raus und er verflucht den Tag seiner Geburt und dann gibt es dieses Gespräch, schön geordnet, übrigens alles in Poesie, also in hebräischer Poesie, ein literarisches Meisterwerk und dann wird hier diskutiert. Hiob redet, dann der Älteste, der Eliphas und so weiter, dann antwortet der Hiob wieder, dann redet der Nächste schön dem Alter nach, also alle 3 Freunde kommen hier dazu, ihr Wissen darzulegen und ihre Meinung und auch der Hiob. Nun gibt es eben auf diese Frage, warum ist dieses Leid da, grundsätzlich in dieser Welt wie 2 Antworten. Man kann eigentlich alle möglichen Ideen, die da sind, kann man zurückführen auf 2 unterschiedliche Antworten. Die erste, der Hiob. Der Hiob hat gesagt, hey, ich habe nichts getan, das einer solchen schweren Leiden würdig ist. Die waren sich alle bewusst, dass sie nicht sündlos waren. Das wird auch klar nochmals betont. Es ging nicht um das Thema. Sie wussten, sie sind nicht sündlos. Aber ihre Idee war, ja gut, wenn ich eine bestimmte Sünde tue, zum Beispiel einem Waisenkind verweigere ich Hilfe, als Beispiel jetzt, wird auch dort erwähnt, dann hat das wahrscheinlich eine Konsequenz, dann könnte Gott mich wegen dieser Sünde bestrafen. Aber ich habe nichts solcher Art getan, ich bin gerecht, so hat er sich dargelegt. Deshalb ist das Problem nicht bei mir, sondern das Problem ist bei Gott. Und so hat er dann auch mit Gott gerechnet und gesagt, hey, ich will gerne ein Gericht mit dir. Aber ist das schon klar, du stehst da oben, was will ich denn da? Also mit anderen Worten, du kannst willkürlich machen, was du willst. Ich habe ja niemanden. Und er hat ja auch den Wunsch geäußert nach einem Mittler. Und wir wissen, Klammerbemerkung im Neuen Testament, wer ist der Mittler? Jesus Christus, oder? Er ist der Mittler. Klammer wieder zu. Also, das heißt, er sagt mit anderen Worten, Gott ist irgendwie nicht gerecht. Er ist willkürlich. Und genau diese Argumentation finden wir immer wieder. Sei das nun bei modernen Theologen, die eben diese Allgütigkeit und diese Allmacht irgendwo relativieren und sagen, ja, Gott hat nicht ganz alles im Griff. Er hat nur eine begrenzte Macht. Oder wenn wir denken, natürlich vom Altertum her, aber auch heute noch im Hinduismus, der Polytheismus, also wenn man an mehrere Götter glaubt, dann hat man nicht einen Gott, der die Allmacht hat, sondern jeder Gott hat einen Teil der Macht. Die müssen irgendwie dann ihre Mächte teilen. Aber wir können auch wieder hier bei uns bleiben. Wenn wir die Agnostiker anschauen, ein Agnostiker, oder A heißt ja nicht, also er sagt eigentlich, ich kann nicht wissen, wie Gott ist, sagt ein Agnostiker. Er sagt mit anderen Worten, ja, aufgrund von dem, was ich sehe, oder, sind diese Eigenschaften von diesem Gott, wie Allmacht, Allgüte und so, das kann ja gar nicht sein. Also muss es irgendwie ein anderer Gott sein, als wahrscheinlich die Bibel sagt. Und überhaupt eben, wir können es gar nicht so genau wissen. Und die Atheisten gehen natürlich dann noch weiter und sagen, ja gut, also das ist nur eine Projektion, das ist nur eine Vorstellung von uns Menschen, dass es da einen Gott gibt. Den gibt es gar nicht. Ich habe ein Zitat von jemand Bekanntem, hat mir das geschrieben. Er sagte mir, also gerade letztens, ich habe ihn nämlich mal ein bisschen gefragt, wie er so denkt. Da hat er gesagt, Gott kann nicht gleichzeitig allwissend, allmächtig und allliebend sein, sonst wäre er aus Sicht der Spieler auf dem Spielplatz Erde von Grund auf böse. Denn ein solcher Gott weiß um das Leid, er kann es ändern, tut es aber nicht. Ende vom Zitat. Also wir sehen diese Argumentation, die werdet ihr, wenn ihr im Gespräch seid, jetzt gerade 42 Tage, Freunde, werdet ihr immer wieder mal begegnen. Dass jemand dann in der Konsequenz sagt, schau mal, das Böse, das da ist, das Leid, das da ist, zeigt doch, dass es gar keinen Gott gibt. Oder wo war denn Gott hier? Ich denke, alle diese Einwände, die kennen wir. Also, das ist so die erste Möglichkeit, wie wir nun diesem Dilemma hier beantworten können. Wir sagen, irgendwie ist dieser Gott, den wir uns vorstellen, da liegt das Problem. Die zweite Möglichkeit, das haben die drei Freunde genommen. Sie haben gesagt, schau, bei Gott ist alles okay, der ist gerecht. Das Problem liegt eindeutig bei dir. Du bist das Problem. Und ich will jetzt aufgrund der Zeit nicht alles vorlesen, was die dem alles gesagt haben, aber lest das mal nach. Also die haben wirklich schlimmste Sachen über den Hiob gesagt. Du bist wirklich ein Gottloser. Du bist ein fürchterlicher Mensch. Du bist ein Heuchler. Also die haben dem wirklich alles Schlimme angesagt. Grundsätzlich eben gesagt, schau, das Problem liegt bei dir. Wenn du nur hingehst und endlich mal deine Sünden bekennst, wird alles wieder okay. Das sind ihre Worte, ihre Schlüsse. Übrigens habe ich gerade gestern Abend noch über USA und Wohlstandsevangelium ganz kurz ein paar Notizen gelesen. Und eigentlich geht das, wenn man gerade durch den Sinn gekommen ist, geht in genau gleiche Richtung. Oder Wohlstandsevangelium heißt, wenn du nicht reich bist, ist das Problem bei dir. Oder bei deinem Glauben, dann stimmt da etwas nicht. Weil Gott will, dass alle Menschen reich sind. Das nur eine kleine Klammerbemerkung zum Wohlstandsevangelium, das eben auch in diese Richtung geht. Aber man kann dieses Denken auch ohne Gott machen. Denkt mal dran, wenn wir heute mit Menschen reden, sehr viele sind ja beeinflusst durch das Denken von den östlichen Religionen. Und da ist ja die Idee, dass sie sagen, oh, dem geht es schlecht, das habe ich selbst erlebt in Indien. Und das ist wirklich schlimm. Die Menschen kennen grundsätzlich keine Barmherzigkeit, weil sie sagen, ja, der ist im Elend. Tja, das ist seine Schuld. Das ist das Karma. In seinem vorherigen Leben, da war er ein böser Mensch und jetzt muss er dafür zahlen. Das ist genau die gleiche Denkweise. Oder man sagt dann grundsätzlich, für das Elend, das du erlebst, bist du selber schuld. Man hat dann wie so ein mechanistisches Denken, oder? Man macht irgendetwas und das hat einfach seine Folgen und fertig, aus. Natürlich gibt es auch Kombinationen, oder? Dass man irgendwie beide Ansichten irgendwie kombiniert. Aber grundsätzlich, wenn ihr es ins Letzte zurückdenkt, sind es wie diese zwei Ebenen. Entweder ist das Problem bei Gott oder unsere Vorstellung von Gott, oder aber das Problem ist beim Mensch. Der hat irgendetwas falsch gemacht. Die Frage ist, wie würdest du das jetzt beantworten? Wo stehst du in dem? Oder die andere Frage, gibt es überhaupt eine Antwort? Hat eigentlich Gott eine Antwort gegeben? Oder Gott hat ja aus dem Sturm zu Hiob gesprochen. Hat er ihm eine Antwort gegeben? Ja, wenn ihr mal nachlest, ihr könnt es mal nachzählen, er hat Dutzende von Fragen gestellt, aber keine Antwort. Dutzende von Fragen, zum Beispiel, hey, Hiob, wo warst du denn eigentlich? Oder hast du mir Ratschlag gegeben, als ich da diese Welt baute? Warst du derjenige, der da ausgerechnet hat und ich übertrage jetzt, paraphrasiere. Hast du quasi die Berechnungen gemacht, die statischen Berechnungen und so weiter, damit ich das richtig machen konnte? Also er hat nur Fragen gestellt. Gott hat ihm keine Antwort gegeben. Gott hat eigentlich wie auf sich selber gezeigt. Gesagt, schau mich mal genau an, wer ich bin. Und ich will heute oder ich kann heute eben das nicht umfassend beantworten. Ich möchte euch drei Antworten geben. In drei Wochen mache ich weiter, gebe dann noch ein paar weitere Antworten. Heute einfach mal drei Antworten. Ich gebe sie mal kurz im Überblick, damit wir mal uns schon ein bisschen orientieren können. Drei mögliche Antworten. Und damit will ich nicht sagen, das sind die Antworten. Oder? Es sind drei Aspekte, die wir beleuchten können, weil es ja, man kann so sagen, diese Theodizee-Frage ist eigentlich die schwierigste Frage. Und da gibt es auch keine einfache Antwort. Das ist immer so. Bei schwierigen, grundsätzlichen Fragen gibt es nie die einfache Antwort. Wenn man die hat, stimmt irgendetwas nicht. Also es gibt nicht die einfache Antwort. Aber wir haben valable, gute Antworten. Und drei möchte ich heute beleuchten. Das eine bezieht sich auf den freien Willen, das zweite bezieht sich auf den Zweck des Leidens und das dritte, dass wir sehen, ja Gott selber ist diesen Leidensweg gegangen. Schauen wir den ersten Aspekt an. Nun eben die Animation, ich hätte zuerst jetzt einfach mal links fokussieren wollen. Naja, lasst es uns, das ist schon gut. Als Informatiker oder, bin ich natürlich immer fasziniert, wenn man etwas programmieren kann. Und etwas programmieren heißt, ich überlege mir, wie soll das funktionieren. Ich mache ein Design, dann programmiere ich und dann teste ich. Oder weil zu Beginn macht der meistens nicht ganz genau das, was ich will. Also muss ich noch ein bisschen testen, bis ich alle Fehler herausgefunden habe, korrigiert habe. Und danach macht dieses Programm das, was ich will. Und das ist der Moment, bei dem man so wirklich das gute Feeling hat, oder? Sagt, wow, jetzt läuft, jetzt machst du genau das, was ich will. Nur, wenn jetzt eines Morgens mein Programm mir sagen würde, hey, ich liebe dich, ich hab dich gern, was würdet ihr sagen? Irgendjemand hat mein Programm manipuliert, oder? Und hat da was einprogrammiert, dass ich, oder habe ich das noch selbst gemacht, dass er mir am Morgen sagt, ich liebe dich. Ich meine, da wissen wir, ein Roboter, er kann dich nicht lieben, das geht ja gar nicht. Er kann das wohl sagen. Er könnte dich sogar streicheln, oder? Aber da ist ja nichts drin. Keine Seele drin, die wirklich frei entscheiden kann. Will ich denn jetzt den überhaupt lieben? Und das ist genau die Sache. Gott hat sich eben anders entschieden. Schaut diese Menschen an, oder? So sind wir. Ganz unterschiedlich und Gott hat uns erschaffen in seinem Bild. mit dem freien Willen. Das ist auch so eine Sache, oder? Mit dem freien Willen. Da wurde auch so viel geschrieben, und wer schon mal sich beschäftigt hat mit Martin Luther zum Beispiel, der hat eben über den unfreien Willen gesprochen, und das sind alles so Überlegungen. Schlussendlich müssen wir ganz klar sagen, ja, wir können innerhalb von einem Rahmen frei entscheiden. Der Rahmen, in dem du entscheiden kannst, der wird von Gott gegeben. Mit Rahmen meine ich zum Beispiel die Möglichkeiten, die du überhaupt hast, um zu entscheiden. Oder deine Lebenslänge oder den Lebensumstand, wo du hineingeboren bist und so weiter. Das ist der Rahmen. Den hat Gott gegeben, hat dir gegeben. Aber innerhalb von dem kannst du entscheiden. Und ob du heute mit Jesus gehen willst oder nicht, ist dein Entscheid. Das ist keine Prädestination. Gott hat das nicht im Voraus bestimmt und gesagt, ja, du schon und du nicht. Das wäre ein ganz falsches Verständnis von Prädestination. Du bist derjenige, der entscheidet, niemand anders. Und ob du mal mit Jesus sein wirst oder nicht in der Ewigkeit, liegt ganz bei dir. Gott hat alles gemacht von deiner Seite. Es ist also dein Entscheid. Nun, wenn ich ein Programm oder eben Roboter machen könnte, der selbst entscheiden könnte, oder? Dann müsste ich damit rechnen, dass er sich eben gegen mich entscheidet, oder? Ist die logische Folge. Weil wenn er das nicht könnte, dann wäre er nicht frei. Und das ist genau der Punkt. Das heißt also, dass Gott uns erschaffen hat, impliziert quasi, oder implizierte das Risiko, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Und es war ja auch nicht so, dass er das nicht wusste. Er wusste das. Es war aber offensichtlich der einzige Weg, um uns eben zu machen, so wie wir sind. Wir sind also wunderbare Geschöpfe, welche wirklich entscheiden können. Welche eben auch die Liebe erwidern können. Deshalb ist es ja völlig unsinnig in einer Partnerschaft, dass jemand die Liebe vom anderen erzwingt. Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nie Liebe einfordern. Du kannst nur Liebe geben. Wenn du beim anderen sagst, du musst mich lieben, das ist völliger Unsinn. Das geht ja gar nicht. Du kannst lieben, und ob er dich oder die Liebe erwidert oder nicht, das ist sein Entscheid. Und wie schön ist es doch, wenn jemand die Liebe erwidert und du richtig merkst, hey, ich bin echt geliebt. Und wenn du auch merkst mit den Jahren, hey, die kennt dich durch und durch, oder? Ich meine, wir kennen einander ja nur so ein bisschen von außen, aber wenn du mit jemandem verheiratet bist, oder? Mit der Zeit kennt man dann eben nicht nur die Stärken, nicht nur das Schöne, auch die Schwächen. Und wenn dann die Liebe trotzdem da ist und sich noch vertieft, ist doch das etwas Wunderbares. Wenn ich trotzdem ein Ja habe und sage, trotz den Schwächen, ich liebe meine Frau. Ich liebe meinen Mann. Trotzdem. Dann sehen wir, ist auch das eine Entscheidung, die ich treffe. Will ich diesen Menschen lieben? Und das beinhaltet eben, dass wir moralische Wesen sind. Dass wir eben auch verantwortlich sind für das, was wir tun. Das heißt, es ist somit nicht Wurst, oder was wir machen, ob wir jetzt dieses oder das andere entscheiden oder tun, sondern wir werden zur Rechenschaft gezogen. Es wird mal einen Moment geben, bei der wir entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Ich möchte nur in Erinnerung rufen, 2. Korinther 5, 10, denn wir alle müssen vor den Richterstuhl des Christus offenbar werden. Also das heißt, wenn wir Jesus gehören, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, werden wir einstmals vor dem Richterstuhl Christi sein, aber nicht mehr zur ewigen Verdammnis, weil das hat er bezahlt. Aber sehr wohl zur Beurteilung von dem, was wir als Christen gemacht haben, um entweder Lob zu empfangen oder Tadel. Und hoffentlich sind wir mit diesem Herzen so da, dass wir gerne Lob empfangen wollen vom Herrn zu seiner Ehre. Oder es geht schlussendlich um seine Ehre, es geht ja nicht um uns. Und Offenbarung 20, 12, das wäre dann der Vers für diejenigen, die eben ihr Leben nicht Jesus gegeben haben. Nun, ich komme zu einem zweiten Aspekt. Leiden verfolgt einen bestimmten Zweck. Das heißt also, in diesem Zustand, in dem wir jetzt sind, nämlich ein gefallener Zustand, da ist unser Herz, wie es Jeremia sagt, verschlagener als alles andere, sagt er hier. Oder eine andere Übersetzung, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Unheilbar ist es. Wer kann es verstehen? Das ist nicht gerade schmeichelhaft, oder? Also mit Herz meine ich jetzt unser Inneres. Und das ist sehr komplex, oder? Also ich gehe da nicht auf das ein, das wäre wieder mal eine andere Predigt. Ich habe auch schon darüber gesprochen. Nun, wenn Gott uns errettet, dann möchte er dein Herz verändern. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in deinem Herz. Das ist die Wiedergeburt. Und jetzt gemäß Titus 2 kommt die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Das heißt, er will in dir Neues schaffen. Er will das, was kaputt gegangen ist, sei das in Emotionen, in unseren Gedanken, in unseren Werten, die wir haben und so weiter, das will er erneuern. Und in diesem Erneuerungsprozess ist das Leiden ein wichtiger Faktor. Nicht der einzige, aber ein wichtiger Faktor. Durch Leiden werden wir verändert. Durch Leiden schafft Gott Veränderung in uns. Römer 5 sagt, wir danken Gott auch für die Leiden, sagt hier Paulus. Habt ihr schon mal gedankt für eure Leiden, die ihr empfangen? Das ist nicht gerade so das unsere, oder? Aber hier sagt er, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und so weiter. Das bringt Hoffnung. Also diesen Aspekt mitnehmen, Gott schafft Veränderung. Dann ein dritter Aspekt. Wir haben ja nicht die Zeit, das jetzt noch mehr zu vertiefen. Aber Gott macht eine Wiederherstellung von allem, indem er selbst Mensch geworden ist und durch das Leiden gegangen ist. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Das heißt, Jesus Christus, obwohl er ja Gott war, heißt es hier in Philipper 2, hielt nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch gleich. Und dann sogar, er erniedrigte sich. Noch tiefer war Gott gehorsam. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und gerade auch Jesaja 53 könnt ihr zu Hause nachlesen von diesem Leidensknecht, der eben prophetisch von Jesus spricht. Er ist gekommen, um zu leiden, dort am Kreuz von Golgatha, um sein Leben zu geben, damit er durch sein Leiden die Wiederherstellung möglich ist. Die Wiederherstellung jetzt individuell bei jedem Einzelnen von uns und dann, wenn er wiederkommt, für die ganze Welt. Dann wird das Leid weg sein, in der Ewigkeit wird es nicht mehr da sein. Wir blicken zurück und versuchen das mitzunehmen. Einfach drei Aspekte habe ich heute angeschaut. Der freie Willen, das ist eigentlich wie der Schlüsselfaktor. Das hat es überhaupt möglich gemacht, oder? Dass wir in der Situation stehen, in der wir stehen, dass eben das Böse da ist. Gleichzeitig, eben nochmals die Erinnerung, alles Böse, was passiert, ist begrenzt. Das sehen wir auch bei Hiob. Gott hat dem Teufel gesagt, du darfst, aber nur bis hierher. Und so dürfen wir wissen, alles Leid ist auch begrenzt. Und genau hier möchte ich noch einhaken, um das mitzunehmen. Das ist das Vertrauen. Vertraue ich auf Jesus Christus? Vertraue ich in diesen Gott, der eben allmächtig ist, allgütig ist und trotzdem Leid in meinem Leben zulässt. Mit diesem Leid, das er zulässt, hat er ein Ziel bei dir. Er hat einen Zweck, und zwar einen guten Zweck. Er möchte hier etwas Gutes bewirken in dir. Und da ist die Frage, vertraust du ihm? Gibst du sein Herz ganz ihm und sagst, ja, Herr, auch wenn ich es nicht verstehe, trotzdem vertraue ich dir und möchte mit dir weitergehen.